ich komme zu dir. Das ist die Botschaft von Palmsonntag. Unser König Jesus, unser Herr, der kommt uns entgegen. Mein Thema, ich habe ein merkwürdiges Thema für Palmsonntag gewählt, oder Gott hat mir das geschenkt. Ich habe gedacht, was ist alles passiert in dieser ganzen Karwoche, als Jesus jetzt nach Jerusalem reinzog und dann vom Zionsberg hinab bis nach Gethsemane, ins Kidrontal zog. Was ist da alles passiert? Und dann hat mich etwas gepackt, dass ich nicht losgeworden bin. Dann muss ich einfach, da habe ich nachgedacht und immer wieder nachgedacht. Weißt du, Hosianna auf der einen Seite, da rufen sie und dann kreuzige ihn. Das ist alles in dieser Woche passiert, als Jesus nach Jerusalem einzog. Siehe, dein König kommt. Was ist da alles passiert? Darüber wollen wir sprechen. Und mein Thema ist, warum zitterte Jesus im Garten Gethsemane so? Was war da los? Aber das alles eingebettet in dieser Palmsonntagpredigt. Ich möchte zuerst euch einladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. Diese Woche ist eine richtige schöne Woche, da ist viel los. Also wenn du ins Krankenhaus musst, verschiebe das nach Ostern. Aber wir wollen hier sein und wir wollen eigentlich die gute Zeit genießen. Wir werden am Mittwoch ein Thema haben, verstehe den geistlichen Kampf. Das ist eigentlich Fortsetzung von dem von heute Morgen ein bisschen. Dann am Donnerstag, für die, die wollen, die nicht wollen, können zu Hause bleiben, schlafen oder sonst was machen. Da wird das Thema sein Fußwaschung und die tiefere Bedeutung von Fußwaschung. Weißt du, dass deine Seele soll erquickt werden. Du sollst die Gnade Gottes wieder ganz neu entdecken und erleben. Und wir praktizieren das, was in Johannes 13 steht. Dann am Karfreitag, 2. April. Und zwar hier ist der Gottesdienst nicht um 10 Uhr, wie bei uns sonst gewöhnlich Morgengottesdienste sind, sondern dieser Gottesdienst ist um 11 Uhr. Und wir haben abends dann keinen Gottesdienst, aber wir haben auch am Karfreitagabend mal ganz bewusst, wir wollen gedenken, was alles geschehen ist an diesem Karfreitag, als er auslief, es ist vollbracht. Karfreitag ist immer so ganz merkwürdiger, ein merkwürdiger Tag. Die Sonne verdunkelt sich, die Erde bebt und das war damals so und heute geht es auch manchmal nicht anders. Alles ist düster. Dann geht es auf Ostern zu, Samstag dann wieder ganz normal, der Gottesdienst, da ist das Thema. Was hat Jesus in der Hölle gesucht? Der stieg hinab an den untersten Örter der Hölle, heißt es. Aber was sucht er dort? Was hat er dort verloren? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Was hat Jesus in dieser Stunde von der Kreuzigung und dann, als er in der Unterwelt stieg, was hat er da gemacht? Was sucht er in der Hölle? Was sucht der Sohn Gottes in der Hölle? Aber wenn du diese Predigt heute Morgen ein bisschen gehört hast, wirst du schon verstehen, was er dort gesucht hat. Dann Ostern, Halleluja, er lebt, unser Jesus lebt, unser König lebt. Und das wollen wir dann Ostern haben. So, mein Thema heute, warum zitterte Jesus? Zuerst einmal, ich fange mit dem Einzug, fröhlicher Lärm in den Straßen Jerusalems. Leute brechen Palmzweige ab, große Aufregung in der Stadt, alle sind auf die Beine. Jerusalem ist in eine messianische Bewegung. Hosianna, 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 siehe, dein König kommt zu dir. Doch wer ist dieser Jesus? Was will dieser Jesus? Was tut dieser Jesus? Und was wird aus diesem Jesus in der nächsten Woche, also in der kommenden Woche? Was wird mit ihm passieren? Was muss er durchleiden und was muss er durchmachen? Hier macht Jesus eine Geschichte durch, die Weltgeschichte, Heilsgeschichte ist, Erlösungsgeschichte ist. Hier wird die Geschichte pur. Alles konzentriert sich auf diesen Punkt, was dort in dieser Woche geschah. Diese Woche ist deshalb eine sehr wichtige Woche, deshalb haben auch die Apostel oder die Evangelisten sehr ausgiebig berichtet, die letzte Woche als die wichtigste Woche, was dort alles passierte. Denn da scheiden sich die Geister, da sind die Würfel gefallen. Und jetzt sehen wir, was passiert. Jesus geht ganz gelassen so mit dem Esel oder Eselin auf die Situation zu. Leute rufen, Hosianna, Hosianna. Die Geistlichen sagen, sag's auch deinen Leuten, die sollen nicht so schreien. Und dann sagt Jesus, aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob vorbereitet. Jesus weiß, das sind Unmündige, seine Jünger. Du musst vorstellen, was für eine Degradierung. Unmündige. Und die waren auch Unmündige. Die wussten gar nicht, was alles noch kommt, was noch alles passiert nacheinander. Und viele Christen sind unmündig und wissen nicht, die sagen Hosianna, Halleluja, und wissen nicht, was dahinter steckt und was die Zusammenhänge sind oder was die Hintergründe sind. Hier scheiden sich die Geister. Dann stehen die frommen Theologen, Doktoren, Professoren, ja, So macht man doch nicht. Aber du siehst, wenn einer sich freut, wenn einer begeistert ist, der kann nicht zurückhalten. Der lobt Hosanna. Aber ich werde auf dieses Hosanna auch noch zukommen, was da alles so auf sich ist, hat. Denn ein paar Minuten später nachher oder ein paar Stunden später schreien sie Kreuzige ihn. Du siehst, was aus dem Hosanna geworden ist. Aber für mich ist ein Bild Jesus auf dem Esel. Er tritt seinen Triumphzug an. Und wir sehen den Anfang mit dem Esel. Warum der Esel? Warum ist der Esel so wichtig? Denn er hat seine Jünger hingeschickt, holt den Esel. Was ist der Esel und wer ist dieser Esel? Dieser Esel hat irgendeinen Menschen erschlagen. Dieser Esel war frei zum Abschuss gegeben, der stand da. Normalerweise, wenn du die Bibel liest, ich gehe nicht aufs Detail ein, aber wenn du die Bibel liest, dieses Tier hat irgendwo Menschenleben aufs Gewissen und solle gesteinigt werden. Und jetzt kommt Jesus und schnappt sich den Esel und macht ihn zum Königsträger. Der trägt den König aller Könige. Du siehst, die Erlösung fängt bei einem Tier an. Mit einem Tier kam die Sünde in diese Welt und ein Tier trägt den Heiland und den Erlöser. Also wie das alles so harmonisiert. Der Einzug Jesu in Jerusalem war ein Frontalangriff auf den Satan. Und Jesus zieht alle Register und er sagt, selbst das Tier muss erlöst werden. Und dieses Tier, kannst du dir vorstellen, wie der dann saß, oder der Heiland, oder die Leute breiten die Kleider aus und alle rufen Hosanna, ich muss ganz was Wichtiges sein. Weißt du, jemand, wo gefallen ist, jemand, der versagt hat, jemand, der Schaden angerichtet hat, und den nimmt der Heiland nachher an und krönt ihn und setzt sich selber drauf und der würdigt ihn. Und dieser Esel ist also ein Gewürdigter gewesen. Jesus ist ein Realist, macht sich gar nichts vor. Er stellt sich der Realität, er bleibt ruhig. Lass sie sagen. Verhindert nicht, dass die Palmzweige abbrechen, dass sie ausrufen und Jesus als Messias oder ihn proklamieren und so weiter. Er sagt, das alles muss sich erfüllen, was die Propheten geweissagt haben, was sie geredet haben, auch von seinem Tod. Er wusste ja alles Bescheid, was jetzt kommt. Und er ist ganz gelassen. Er reitet auf einem Esel, dein König, nicht auf einen Elefanten und nicht auf weißen Schimmel, auf einem Esel, ein Transporttier. Weißt du, Jesu Herz war tief bewegt. Wenn du weißt, morgen werde ich gehängt oder erschossen, dann schläfst du nicht mehr ruhig. Es sei denn, du hast so einen absoluten Frieden oder bist blind und dumm. Nur Dumme sind furchtlos. Aber jemand, der ein bisschen denkt, der die Situation richtig beurteilt und schätzt, der weiß, was ihn erwartet, was auf ihn zukommt. Und Jesus hat seine Jünger schon die ganze Zeit von Galiläa bis nach Jerusalem vorbereitet, unterwegs. Das Menschensohn muss verraten werden, das Menschensohn muss verworfen werden, das Menschensohn muss von allen gehasst werden und ihr werdet euch alle an mir ärgern. Also er hat sie schon vorgewarnt, er wusste, selbst als er auf dem Berg der Verklärung war und Moses und Elia mit ihm sprachen, dann haben sie darüber geredet, wie die Sache ausgehen wird. Also Jesus, du musst hier durch, es gibt für dich keinen anderen Weg. Jesus wandelte also im Glauben, hier beim Einzug in Jerusalem bis nach Gethsemane und bis nach Golgatha. Er wandelte im Glauben, lebte in der Realität. Er wusste, das kommt auf mir zu. Der ganze Hass der Hölle wird mir entgegenschlagen. Die Pforten der Hölle werden aufbrechen. Die ganze Wut des Teufels, er wird seine Fratze mir zeigen. Er wird mich anspucken. Er wird mich schlagen. Er wird mir die Dornenkrone aufsetzen. Die lieben Frommen, die werden zu Mördern. Die lieben Politiker begehen einen Justizmord, werden zu den größten Verbrecher der Geschichte und des Universums. Und das größte Verbrechen des Universums steht noch aus, die Kreuzigung Jesu. Das war das größte Verbrechen des Universums. In der sichtbaren und unsichtbaren Welt, der Sohn Gottes wird ermordet, ein Heiliger, ein Gerechter. Sein eigenes Volk tötet seinen eigenen König. Jesus von Nazareth, König der Juden, steht nachher über die Kreuzigungsstätte. Jesus wusste, was ich tue, das tue ich im Willen Gottes. Bin mit Gott einverstanden, ich habe mich dafür entschieden. Warum hat Jesus gerade sich diesen Weg ausgesucht, der Kreuzigung? Denn, weißt du, Hosanna und Kreuzigen, beides ist so eng beieinander, nicht zu trennen voneinander. Warum hat er sich das ausgesucht? Gab es keinen leichteren Weg für Gott? Gott hat 4.000, 5.000, 6.000 Jahre experimentiert und hat keinen besseren Weg gefunden als die Kreuzigung. Wenn er den Feind was wegnimmt, dann nimmt er alles weg. Also Er geht aufs Radikale, aufs Ganze. Das Letzte, das Schwerste, riskiert alles, setzt alles auf eine Karte. Und deshalb muss er das Unmöglichste vollbringen. Und alles oder nichts. Dann nach diesem Motto entscheidet sich Jesus, ich gehe. Es war eine der radikalsten Schlachten des Universums, des gesamten Universums. Da ist der Urknall noch gar nichts, was da passierte in Wirklichkeit. Hier ging um die Ehre Gottes, um die Erlösung, deine und meine Erlösung, um die Erlösung der ganzen Schöpfung, des ganzen Kosmos. Es gab keine andere Erlösungsmöglichkeit als den Gang nach Golgatha. Es gab viele Versuche. Und ich sehe die ganzen Kriege, die ganzen Katastrophen und alle Religionen, die haben alle einen Versuch gemacht. Welt muss erlöst werden. Aber alles hat versagt. Alle haben versagt. Die religiösen Leute sind korrupt geworden, bestechlich. Die Moral ist nach einer gewissen Zeit verfallen. Am Anfang sind sie alles Heilige und dann sind sie Ganoven am Schluss. Es artet alles in Betrügereien aus. Gott hat versucht, Gott hat Möglichkeiten gegeben, aber was ist aus den Religiösen geworden? Ob es Juden oder Heiden, ist alles in ein Chaos geendet. Und verwahrlost, der Tempel verwahrlost, die Religion verwahrlost, der Gottesdienst verwahrlost, alles sind treulos geworden. Jesus wusste, wenn ich erlösen soll, dann so und nicht anders. Und ich muss in die Bresche springen, ich muss alles riskieren. Koste, was es wolle, er wagt den ganzen Einsatz. Warum zitterte Jesus? Es war ein ganzer Einsatz. Also jetzt den Volltreffer oder noch nie. Oder ist alles vorbei, alles verspielt. Jetzt geht es also ums Ganze. Auf diese Schlacht aller Schlachten hat sich das Universum vorbereitet, Jesus vorbereitet. Die Jahrtausende dienten dazu. Die ganze Menschheitsgeschichte vorher und nachher, alles hat sich auf diesen Fixpunkt konzentriert und orientiert. Und du musst wissen, auf mir lastet so eine Last, so ein Druck, so eine Spannung, sagt, das wusste Jesus alles, das kommt alles auf mich zu. All die Kriege und Kämpfe, vorher und nachher, waren nur Vorspiel und ein Kinderspiel. Was jetzt kommt, dieses Enddrama, dieser Urkampf. Und Jesus wusste, warum er im Garten Gethsemane ist, warum er so weit hinuntergestiegen ist. Es geht immer bergab. Weißt du schon, die Landschaft ist eine Predigt für sich selbst, die Umgebung von Jerusalem. Wenn du es so kennst und da siehst du diese Situation, es geht bergab. Er wusste, warum er hier war. Nicht wegen seiner Lehre oder seiner anständigen Predigten oder den Wundern. Nein, er war hier als Sohn Gottes, um den Teufel zu besiegen. Jesus war hier, um den Teufel zu besiegen. Den Teufel, der die ganze unsichtbare Welt so hinter sich gerissen hat, ein Drittel der Engel mitgenommen. Und die verführt haben, du musst vorstellen, die heiligen Engel, die Gott geschaffen haben, die Gott gedient haben, die Gott von Angesicht sahen, die hat er rumgekriegt. Die hat er umgestimmt und er gesagt, weißt du, ich habe einen besseren Weg für euch. Wir machen zusammen was gemeinsam, ein gemeinsames Unternehmen. Und Jesus kam, um den Teufel mit seinem Vorhaben zu stoppen, zu vernichten. Er kam hier, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also es ist nicht das Böse in dir, sondern das Böse im gesamten Universum. Deswegen kam er hier. Wir sehen nur hier so die paar Kleinigkeiten, unsere Zipperleins und unsere Wehwehchen, aber es ging um viel mehr. Es ging um die Ehre Gottes, um Gottes Anspruch, um Gottes Heiligkeit. Jesus kam hierher, um dem Teufel seine Lügen bloßzustellen, sein teuflisches System zu stürzen. Er kam hier, um die ganzen Fehlentwicklungen ein Ende zu machen, um die Gerechtigkeit Gottes wiederherzustellen oder des Universums, um Ordnung in diesem Chaos zu bringen. Und wenn du die Welt anschaust, ist alles chaotisch. Es sei denn, kommt die Gerechtigkeit Gottes hinein. Und er kam, um das Erbe Gottes einzuholen. Das war der Grund oder der Zweck des Kommens Jesu. Er kannte sein Schicksal. Er wusste, was er auf sich genommen hat, wem und was er zugestimmt hat. Der Teufel hat die ganze Gesellschaft im Himmel und auf der Erde aufgehetzt gegen diesen Jesus. Er wusste nicht, was er da anstellt. Er dachte, ich kriege den schon hin. Also ich habe schon alles hingekriegt, werde ich den auch noch klein bekommen. Das ganze System damals in der sichtbaren und unsichtbaren Welt war gegen Jesus. Und er wusste, wenn jetzt nichts passiert, geht die Welt vor die Hunde. Wenn jetzt nichts passiert, bricht die Hölle vollends ganz aus und es gibt kein Ende und kein Stoppen mehr. Die Welt wäre an der Brutalität nicht mehr zu überbieten gewesen, wenn er da nicht eingegriffen hätte. Er wusste, jetzt entscheidet sich alles an mir. Und er kam, um zu sterben. Er, der das Leben geschaffen hat, der die Schöpfung geschaffen hat, das Universum geschaffen hat, er kommt von seinen Geschöpfen, sich umbringen zu lassen. Er wusste das alles. Du musst vorstellen, das Werk, das ich gebaut habe, bringt mich um. Er wusste, wenn ein Unschuldiger stirbt, wenn ein Unschuldiger verdammt wird, verurteilt wird, der nichts verbrochen hat, wenn ein Gerechter so sein Leben hingibt, dann wird die Hölle auch entsetzt sein. Und die Hölle wird auch entsetzt. Wenn Sie sehen, ein Unschuldiger, einer, der von keiner Sünde wusste, wird ermordet. Weißt du, die Leute sind nicht alles Verbrecher. Auch die Dämonen, die in der Unterwelt waren, die sind nicht alles. Das sind gefallene Engel. Die kannten Heiligkeit, die kannten das Gute, die wollten das Gute, die wollten das Rechte. Und jetzt, wenn ein Gerechter stirbt, die sagen, pfui Teufel, was hast du dir erlaubt? Du ermordest einen, der von keiner Sünde was weiß, der nichts Böses will, der nur das Gute, das Gerechte will, und du ermordest ihn, dann kann der Teufel selbst nicht mehr länger leben. Und er hält auch nicht mehr länger aus. Und dann kann ihn niemand mehr blenden, da kann niemand mehr blenden, der Engel des Lichts, dieser Luzifer. Und die gefallenen Engel, und ich bin überzeugt, so als ich darüber nachdachte, die wollten kein Verbrechen begehen. Auch wenn sie gefallen sind, die wollten nur das Richtige. Wenn du heute Politiker fragst, wenn du heute Menschen auf der Straße fragst, Drogensüchtige fragst, die wollen nur alle das Beste. Nur Liebe, nur Gnade und Güte und so weiter. Die Menschen sind nicht so schlecht. Der Teufel und die Unterwelt war auch nicht so schlecht, denn die kamen von dem Guten her, die wussten, was das Gute ist. Auch die Kommunisten, Atheisten, die wollen auch nur das Beste. Aber mit falschen Mitteln. Auf falsche Art und Weise. So, die Ermordung Jesu hat dem Teufel sein Gesicht gekostet. Hat er sich selbst offenbart mit seiner Scheinheiligkeit? Ja, kommt her, dient mir, kommt zu mir und so weiter. Arbeiten wir zusammen, wir machen was Gutes. Jesus hat eine Schau öffentlich aus dem Satan gemacht, indem er als unschuldiges Wesen sich hinrichten lässt. Weißt du, alles, was da passierte, das ganze Universum sieht, wie ungerecht das Reich des Teufels ist, seine Macht und sein Gebiet, sein Land. Satan hat die Engel alle eingeschworen. Weißt du, wir bauen gerechtere Welt. Und hör heute die Politik an. Wir bauen eine gerechtere Welt. Arbeiterparadies. Oder was sonst für Paradiese. Wir bauen die gerechte Welt. Eine saubere Welt. Eine lebenswerte Welt. Eine angenehme Welt. Eine göttliche Welt. Eine heiligere Welt. Wir bauen das. Und natürlich waren die Engel Feuer und Flamme. Ein Drittel der Engel sind auf diesen Schwindel hereingefallen. Ein Drittel steht in der Bibel. Und mit dem Mord an Jesus, einem gerechten, unschuldigen, gottesfürchtigen Menschen, Wesen, einem reinen und demütigen Wesen, an dem vergreift sich der Satan. Hat sein Geist offenbart, was in ihm drin steckt, sein wahres Vorhaben, in dem er ihn tötet oder töten lässt, an diesem Meuchelmord ist die Bestie offenbart worden, an diesem Meuchelmord. Jesus hat allen deutlich gemacht, guck mal, das ist euer Führer, das ist euer Herr, das ist euer Gaukler, der euch was vorgaukelt. Und er hat vor der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Welt, hat er ihn zur Schau getragen. In der ganzen Meuterei ging es dem Satan um nichts anderes als die Vernichtung des Guten. Die Vernichtung der Gerechtigkeit, der Vernichtung der Reinheit, der Vernichtung der Heiligkeit. Um das alles ging es, um Gott zu vernichten, das war sein Plan. Nicht, was er da vorgegaukelt hat den Leuten. Du musst vorstellen, die Engel sind nicht so dumm, die sind intelligente Wesen, Superwesen. Also ein Engel lässt sich nicht so leicht verführen. Also da muss schon ein großer Schwindel dabei gewesen sein, wie er die alles so nebenbei umbekommen hat. Und jetzt entlarvt Jesus ihn als den Hetzer, den Aufrührer. Und das haben jetzt alle Engel gesehen. Die Guten wie die Schlechten. Denn Jesus musste sterben für die Guten, um den guten Engel zu beweisen, ihr Lieben, meine Lieben, ihr seid richtig gewesen, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Und den gefallenen Engel muss das zeigen und beweisen, guck mal, auf wen ihr abgefahren seid. Auf welche Lüge ihr gesessen seid und wie euer Glaube betrogen wurde und wie ihr hereingefallen seid und getäuscht worden seid. und so weiter. Die mussten ja auch erkennen. Denn Jesus starb nicht nur für diese Welt, sondern auch für die andere Welt. Und jetzt hat der Teufel keine Anhänger mehr. Denn die Hölle wurde geplündert durch Jesus. Denn Jesus hat die Hölle durcheinander gebracht. Die Dämonen verwirrt. Was alles passiert, ein Unschuldiger stirbt. Das darf doch nicht wahr sein. Ein Gerechter stirbt. Der Mord an Jesus hat etwas aufgedeckt und das hat den Satan gestürzt. Es war ein Aufdecken. Deshalb dieser Frontalkampf. Mit dem Tod Jesu ist Satan ruiniert. Der kann nicht mehr gaukeln und erzählen, ach, ich bin der Gerechte, ich bin der Schönste. Er war der schönste Engel und er hat sich auf seine Schönheit was eingebildet. Ich bin der Höchste. Seine Lügen sind ihm jetzt, kleben ihm an. Er ist entmachtet. Und das ist gut, dass du das weißt. Und deshalb, Jesus hat diesen Kampf gekämpft, den guten Kampf. Und jetzt hat der Teufel keine Sympathisanten. Verstehst du das? Er hat keine Anhänger mehr. Die laufen ihm alle davon. Kein Dämon will mit dem anderen was zu tun haben und schon mit dem Teufel gar nichts. Warum hast du uns hierher gebracht und warum hast du uns verführt und geleitet? Die klagen ihn an. Jetzt ist er der Verdammte für alle Zeit und zwar von seinen eigenen Leuten. Gott straft niemand. Gott lässt einen strafen. Die Dämonen, die spucken ihn an. Die Dämonen verdammen ihn und sagen, wegen dir sind wir jetzt hier, weil du dich vergriffen hast an den Gerechten. Und weißt du, dann die ganze Welt soll merken, das war ein Triumph, was Jesus hier vollzogen hat, diesen Triumphzug auf Golgatha, dann hängt er, alles voll geht vorbei. Und die Leute sagen, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Und Jesus ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Er blieb bewusst am Kreuz hängen, damit alle Welt sehen kann und alle Welt sehen darf, was da passiert ist an Ungerechtigkeit, an Lieblosigkeit, an Härte, an Unbarmherzigkeit. Von den Juden sagt der Prophet Zacharia, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Sie werden sehen, in wen sie gestochen haben, an wem sie sich vergriffen haben, wen sie umgebracht haben. Weißt du, der Tag wird kommen, wo die Juden erkennen werden, das war doch unser Messias, unser Heiland, einer der reinsten von den Reinen. Und so ist es auch jetzt bei den Teufeln, Dämonen passiert. Sie haben den Falschen angegriffen. Und sie sind alle entsetzt. Und es wird ein Tag sein, wo das Judentum entsetzt sein wird. Wie konnten unsere Ältesten, unsere hohen Priester, den heiligen Mann, Jesus Christus von Nazareth umbringen? Wie war das möglich? Und ich kann dir sagen, die werden so entsetzt sein, die werden sagen, wir wollen mit der ganzen Religion nichts mehr zu tun haben. Wie konnten sie ihn vergewaltigen und verspotten und verhöhnen? Wie war das möglich? Und so ist das auch jetzt mit der unsichtbaren Welt, mit den Engeln, den gefallenen Engeln passiert. Ich werde nachher noch darauf kommen, was für eine Macht du hast, wenn du nur das Stichwort Golgatha nennst. Unser Bruder hat gesagt, er hat den Namen Jesus erwähnt. Wenn du den Namen Jesus erwähnst, rennen die Teufel. Denn die wissen, an dem haben wir uns versündigt. Und der ist gerecht und wir sind jetzt die Verbrecher. Praktisch der Spieß wurde umgedreht. Jesu Tod hat die himmlische Welt, die himmlische Wesen endgültig bestätigt. Jungs, ihr habt recht gemacht. Dass ihr Gott gedient habt, Gott die Treue gehalten habt, nicht davon gelaufen seid, dass ihr dem Luzifer nicht vertraut habt. Ihr habt dem Vater recht gemacht. Also das war der Kampf. Aber deswegen hat Jesus nicht gezittert. Es war ganz was anderes, warum er zitterte. Der Luzifer hat nicht geglaubt, dass Jesus kommen wird. Der hat geglaubt, Gott wird sich das nicht leisten können, seinen Sohn herzugeben. Also der glaubte immer, ich werde schon kriegen. Also das wird schon recht werden. Also ich werde an der Macht bleiben, also mich wird niemand stürzen, also Gott wird es nicht wagen, seinen Sohn zu opfern. Aber Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, und zwar die Welt, die sichtbare und die unsichtbare Welt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Er hat seinen Sohn gegeben, den Retter, den Heiland gegeben, dass jeder gerettet werden kann jetzt. Jesu Tod gab den Engeln endgültig den Frieden, dass sie das Richtige taten, dass ihre Entscheidung richtig war. Jesus kam mit diesem Bewusstsein auf diese Welt, als Lamm, als Opferlamm. Weißt du, viele Christen sagen, er hat geduldet oder erduldet. Gewiss, er erduldet die Schmach und die Schande, aber Jesus kam nicht zum Dulden. Leute, wir müssen das Evangelium ein bisschen anders interpretieren und auslegen. Er kam nicht zu dulden und irgendetwas auszudulden, etwas auszustehen und so weiter. Nein, er kam, um den Teufel zu besiegen. Das war, warum er kam, nicht zu dulden. Er hat geduldet, natürlich, er hat alles auf sich genommen. Aber dulden ist nicht der Zweck, warum Jesus da war, dass jemand was duldet. Also duldet es. Er hat mehr getan als nur dulden. Er hat den Kampf aufgenommen mit dem Drachen selbst. Er wurde geboren, deswegen, seine ewige Bestimmung war, einfach, geh voran, geh durch. Jesus wusste, wie falsch die Menschen sind, deshalb hat er gar nicht groß mitgejubelt, als die Hosianna riefen. Er wusste, die Menschen sind alle falsch. Er wusste, wie die Menschen alle sind, selbst die Frommen. Und als die Priester sagen, er sagt deinen Leuten, dass sie nicht so schreien, hat er gesagt, das sind Unmündige. Ich habe mein Lob aus dem Mund der Unmündigen vorbereitet. Warum? Die wussten gar nicht, was sie tun, was sie sagen, auf was sie sich einlassen. Hosianna. Und die wissen nicht, was die nächsten paar Stunden passiert und wie es weitergeht und wie verlogen ihre Führer sind, ihre Geistlichen ganz besonders. Und Jesus sagt, sie werden Hosianna schreien, erst wenn ich komme, wenn ich wiederkomme. Dann werden sie Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Erst wenn das alles vorbei ist, dann kannst du erst anständig und sicher und siegesicher Hosianna rufen oder Halleluja. Aber jetzt weißt du gar nicht, was da passiert. Wie und wohin das System hinführt, auf was man sich einlässt. Aber du kannst ruhig Hosianna rufen. Das kann dir nicht schaden. Aber richtig ist es, dass du es verstehst. Was ist da passiert? Erst wenn ihr gemerkt habt, wer euch eigentlich regiert, erst dann könnt ihr ehrlich Hosianna rufen. Und nicht nur, wenn Stimmungen da sind und Begeisterung da ist und Faszination da ist. Und wenn ihr manipuliert seid, denn derjenige, der Hosianna ruft, ohne zu wissen, was das Hosianna ist, der ist manipuliert. Der ruft nächste Stunde, kreuzige ihn. Jetzt rufen sie noch Hosianna aus Unverstand. Die Unmündige, es gibt ein unmündiges Hosianna und ein mündiges Hosianna. Ein mündiges Hosianna ist, du hast begriffen, der Herr hat alles getan, es ist vollbracht. Und jetzt kannst du mit gutem Gewissen Hosianna rufen. In ein paar Tagen ist das Hosianna bei den Jüngern auch vergangen. Denk drüber nach, was da passiert ist. Die Emmaus-Brüder gehen. Oh, wir haben gehofft, wir haben geglaubt, er wird Israel erlösen. Er wird das Reich Israel aufrichten. Das Haus, die Hütte Davids wieder aufrichten. Wir haben geglaubt. Und dann, wo du die ganzen Hosianna-Rufer nachher suchst, die haben sich versteckt in der verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden. Du siehst also, was aus diesem Hosianna, nicht verstandenen Hosianna wird. Da verkriecht man sich, versteckt man sich. Da ist nicht mehr viel übrig. Aber erst wenn die Leute Jesus begriffen haben, was hat er getan? Und deshalb war für mich, für diesen Palmsonntag Gottesdienst wichtig, ich muss begreifen, was ist da wirklich passiert. Auf was hat sich Jesus eingelassen? Wo ist er hingegangen? Viele loben Gott und wissen nicht wofür. Wenn du Gott lobst, du musst wissen, wofür du Gott lobst. Viele danken und wissen nicht, wofür sie danken. Zuerst muss ich was haben und dann danken. Zum Beispiel, lobe den Herrn, meine Seele. Wie heißt es? Der dir alle deine Sünden vergibt, der alle deine Gebrechen heilt, der dich krönt mit Gnade. Dann hast du Grund zum Loben. Aber nur so, ich lobe Gott. Für wozu? Wofür? Du kannst Gott erst richtig loben und ihm richtig dienen, wenn du ihn begriffen hast. Hiob, auch und einer solcher Leidensgenossen, Hiob sagt, ich lobe Gott, ich preise Gott, ich glaube an Gott, ich diene Gott. Aber der hat alles nur mit einem Fuß gemacht. Er sagt, aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Vorher war er unmündig. Vorher lobte er Gott nur vom Hören und Sagen. Aber jetzt hat mein Auge mich gesehen oder ihn gesehen. Jetzt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, nachdem er alles durchgemacht hat. Dann kannst du richtig Gott loben und preisen. So, das gleiche auch bei Jesus und den Jüngern Jesu. Jesus kam, um dir den wahren Segen zu bringen. Das wahre Hosianna. Und lobe den Herrn. Weißt du, mit einem unmündigen Segen kannst du nicht viel anfangen. Ja, ich segne dich. Aber dieser Segen muss jetzt errungen werden, erkämpft werden. Jesu Weg vom Zionsberg bis hinab ins Kidrontal war kein leichter Weg. War kein leichter Weg. Oder bis zu Golgatha. In Gethsemane zittert er. Und ich sage euch auch warum. Warum zittert Jesus und warum zittern die Apostel nicht? Die Jünger Jesu. Die Apostel schlafen. Und von Jesus war der Einzige, der wachte und wach war, der dabei war, der wusste, jetzt geht's ums Ganze, der alles durchschaut hat, der sich der Stunde bewusst war. Wenn du deines Lebens bewusst bist, wirst du auch als Christ zittern, mit Furcht und Zittern ins Reich Gottes gehen. Wenn du dir bewusst bist. Die meisten sind nicht bewusst, ach, der Herr trägt mich schon durch. Ja, der Vater war auch bei seinem Sohn und hat ihn durchgetragen und geführt. Aber viele wissen nicht. Und Jesus wusste, jetzt kommt meine Stunde. Er hat sich ausgekannt. Er war beim vollen Bewusstsein in allem, was er tat. Wäre in den Tod mit verbundenen Augen gegangen, hätte nichts gewusst und nichts gehört und nichts gedacht, hätte auch nicht gezittert. Aber weil er wusste, wenn du weißt, mir steht eine schwere Operation vor, mir steht ein Gang nach Canossa vor oder irgendetwas, wenn du weißt, also ich muss hier durch diese Schlucht, dann zitterst du. Dann bebt alles in dir. Hoffentlich wird alles recht, hoffentlich wird alles gut. Hätte er geschlafen, so wäre die Todesangst ihm erspart geblieben. Er zittert, weil er den Feind kennt. Wenn du deinen Feind kennst, wie grausam der ist, wie brutal der ist, wie radikal er ist, wenn du deinen Widersacher richtig kennst, wie heimtückisch und verwegen er ist, wenn du das weißt, dann nimmst dich in Acht und sagst, wie werde ich ihm begegnen? Kann ich mit einem Heer oder mit zwei Heeren oder mit einem Hinterhalt? Du wirst die Kosten überschlagen. Und das ist hier, was passiert im Garten Gethsemane. Er überschlägt die Kosten. Kann ich, schaffe ich's? Wird's gehen? Er zittert, weil er weiß, was der Tod für ihn ist. Dem Schöpfer, der das Leben geschaffen hat. Er weiß, dass der Teufel Macht hat über die Schöpfung. Und er ist auch Mensch, nicht nur Gott. Er ist Gott Mensch, Mensch Gott. Und jetzt hängt alles davon ab. Er weiß das. Er ist beim vollen Bewusstsein. Er wacht. Er weiß, was alles kommt und passiert. Hier geht es um den ganzen Himmel, um die ganze Erde, um die ganze Welt, ganzen Kosmos. Es geht um die ganze Ewigkeit. Er weiß, von meinem Tod hängt alles ab. Wenn du weißt, von deinem Leben hängt alles ab, lebst du ganz anders. Lebst du viel bewusster und viel radikaler. Auf ihn lastet ein gewaltiger Druck. Ein gewaltiger Druck lastet auf ihn. Hier ist mehr als alles nur Bühnenrecht, so Passionsspiele. Weißt du, man kann so schön Passionsspiele spielen, aber hier ist wirklich Passion. Hier durchleidet der Sohn Gottes alle Leiden dieser Welt zusammen auf einmal. Hier muss er sich mit dem Drachen abgeben und einlassen und auf ihn zugehen, und zwar entschlossen und keine Angst zeigen. Er zittert, weil er Ahnung hat, was das Leben ist. Und was der Tod ist. Wer keine Ahnung hat, der versteht es nicht. Weißt du, der rennt ins Martyrium, lässt sich gleich kreuzigen und steinigen. Wenn du keine Ahnung hast, was das Leben wirklich ist. Nur Leichtsinnige können sowas machen. Aber Jesus ist nicht leichtsinnig. Er sagt, alles oder nichts. Alles oder nichts. Er zittert, weil er um die Last weiß, was auf ihn liegt. Die Sünde der ganzen Welt. Des ganzen Universums. Das Ganze zu kurz kommen. Und er sagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Meine Seele. Er hat eine Seele gehabt und ist betrübt bis zum Tod. Er selbst war das Leben und sollte sterben. Unmöglich. Aber es ist so. Er war rein, ohne Sünde und sollte zur Sünde gemacht werden, beschmutzt und besudelt werden. Das weiß er. Ich muss vorstellen, jemand, der keine Sünde kennt, wie schwer das ist, Sünde zu werden. Du bist nicht schuldig und du wirst schuldig gemacht. Wie schlimm das ist. Verdammt wirst und verurteilt wirst. Du weißt, ich bin unschuldig, aber sagst es denen. Erklär es denen. Kann ich dir mal ein Gericht einem erklären manchmal. Und du kannst niemand deine Unschuld beweisen. Und er wird zur Sünde gemacht, obwohl er nichts verbrochen hat. Er sollte dem Teufel ausgeliefert werden, diesem Dreckskerl. Er sollte als Schöpfer von der Schöpfung misshandelt werden, missbraucht. Und er wusste, der Teufel hat Gewalt über mich. Wenn ich mich auf ihn einlasse, die Waffen, die er einsetzt, die sind radikal. Und er ist der Herr der Unterwelt. Und ich muss in die Hölle und ihm die Schlüssel der Hölle nehmen. Und Jesus hat alles dran gesetzt. Nicht nur ein bisschen spielen, Passion und Leiden und nein, oder dulden. Nein, er musste dem Teufel die Schlüssel nehmen. Die Schlüsselgewalt. Und das hatte Gott in Jahrtausenden vorbereitet, er wusste das ganz klar. Du musst, mein lieber Sohn, du musst diesen Weg gehen. Das war hier nicht nur ein bloßes Sulden, das war ein Kampf. Kampf auf Leben und Tod, Gedeih und Verderb. Jesus kam, um Satan die Macht zu entreißen. Das war der Sinn und die Sache, warum er hier in diese Welt kam. Er kam zu kämpfen. Weißt du, dem Teufel gefällt es und den religiösen Menschen gefällt Jesus als Dulder, als den großen Dulder. Gegen Dulder hat der Teufel überhaupt nichts. Der hat nur Freude an Dulder. Er freut sich, wenn du duldest, wenn du das alles erträgst. Aber weißt du, was er nicht vertragen kann? Wenn du ihm widerstehst. Wenn du den Kampf aufnimmst im Namen Jesu. Weißt du, nur dulden. Es gibt so viele Hiob, der Dulder. Du bist nicht zum Dulden da, sondern du bist hier zu siegen und zu überwinden. Das ist der Zweck deines Lebens. Jesus kam, um zu überwinden, zu siegen und nicht nur zu dulden. Ich möchte diesen Gedanken des Duldens einfach, dass du es verdrängst und vertreibst und keinen Raum. Denn daher kommen deine ganzen Probleme. Ich dulde, ich muss dulden. Das ist Gottes Plan, Gottes Wille, ich muss dulden. Nein, du musst siegen, das ist Gottes Plan. Du musst überwinden, das ist Gottes Absicht. Du musst gesund werden, das ist Gottes Absicht. Du musst das Steuer umreißen, das ist Gottes Plan. Der Teufel liebt Dulder, aber Jesus ist kein Dulder, er ist Sieger. Und als Sieger kam er. Er zog als Sieger in Jerusalem ein und er ging als Sieger von Jerusalem weg. Auf einem Esel, wie ein König kommt er. Und dann aus dem Grab, wir können sein Grab bewachen, die können ganze Legionen von Armeen hinstellen und sagen, der kommt nicht raus. Der stört sich nicht daran, der hält sich nicht daran. Er ist Sieger. Es war ein harter Kampf für den Herrn. Für ihn gab es nur eine Sache, siegen. Siegen und nochmal siegen und nochmal siegen. Und für dich darf auch nichts anderes in deinem Leben geben als siegen, siegen und siegen. Und zwar auf der ganzen Linie. Hier geht's also um siegen und für ihn gab es keine Frage. Deshalb war er wach. Ich muss siegen. Ich kann nur siegen, wenn ich wach bin. Wenn ich aufpasse. Wenn ich richtig reagiere, im richtigen Augenblick, das Richtige tue. Und davor zittert er, dass der Ja das Ziel trifft. Es war nicht menschliche Schwäche, dass er zittert und Wasser und Blut schwitzt, sondern dieses Gefühl seiner Persönlichkeit, ich muss aufpassen. Also ich kann mir jetzt keinen Schlaf leisten. Es geht ums Ganze, alles oder nichts. Der Eifer um sein Haus hat ihn gefressen, steht einmal in der Bibel. Also um die Sache Gottes. In Gethsemane hat Jesus ein starkes Verlangen nach menschlicher Gemeinschaft. Seine Jünger, Petrus, kannst du nicht mit mir eine Stunde beten und wachen? Kannst du es nicht? Unterstützt du mich nicht, Johannes? Und ihr Brüder, könnt ihr nicht mit mir beten wenigstens oder wenigstens wach sein? Aber nein, die schlafen, weil es geht sie nichts an. Es ging Jesus was an. Er muss die Kälte allein treten, wie der Prophet es einmal sagt. Niemand kann mit ihm in der Arena, das Tor geht auf und der Sohn Gottes muss allein in der Arena den Kampf mit dem Drachen aufnehmen. Er muss allein, das weiß er. Also meine Jünger können mit mir nicht mitgehen, die können mich nicht begleiten. Die Jünger um ihn herum konnten mir auch nicht helfen, selbst wenn sie es gewollt hätten. Erstens haben sie gar nicht verstanden, was da passiert. Aber dann sagt der Herr Jesus so schön, Und irgendwo nach der Auferstehung erzählt er so im Gespräch nebenbei, er sagt zu ihnen, ich danke euch, dass ihr bei mir ausgeharrt habt. Ich danke euch, dass ihr bei mir ausgeharrt habt. Nicht, ihr konntet sowieso nichts tun, aber ihr habt bei mir ausgeharrt. Die Nazarener haben ihn davon gejagt, seine Angehörigen glaubten nicht an ihn. Die Gadarener sagten, Jesus, geh weg von uns, du treibst uns noch mehr Teufel aus. Herodes verfolgte ihn, die Pharisäer und Schriftgelehrten kritisierten ihn, die Führer des Volkes hassten ihn, aber ihr habt bei mir ausgeharrt, seine Jünger, auch wenn ihr mich nicht verstanden habt, ihr habt bei mir ausgeharrt. Und das ist das Schicksal eines Genies, eines Großen. Alle Großen mussten allein letztendlich den Weg irgendwo gehen. Und so ist auch Jesus der Größte von allen. Er musste allein auf die Höhe seines Lebens gehen, auf diesen Höhepunkt, diese Erhöhung am Kreuz dort. Und dann sagt Jesus, die Stunde ist gekommen. Kinder, steht auf. Du siehst, obwohl er zitterte, Angst hatte, hat er alles im Griff gehabt. Es ist die Stunde gekommen. Und er hat auch weiter alles im Griff gehabt. Aber er ließ sich von seinen Geschöpfen fangen, missbrauchen, foltern. Er wusste, meine Jünger, sie werden alle zerstreut werden. Jeder wird an seinem Ort gehen. Sie werden mich alle allein lassen. Und ich muss jetzt ganz allein zum Pilatus und Herodes und zu den hohen Priestern. Und dann bittet er die Jünger noch ganz kurz nebenbei, bleibt doch hier, wacht noch ein wenig, meine Kinder, wacht noch ein wenig, bald ist alles vorbei, denn der, der mich verrät, ist schon unterwegs mit der Keule und Stöcke und mit Spießen und Speere. Und Jesus geht noch einmal vor und betet noch einmal zum Vater. Vater, er ist in einer seelischen Not, in einer riesigen Anfechtung. Vater, und als er wieder zurückkommt, was machen seine Brüder, seine Jungs? Schlafen. Anstatt zu wachen, mitzubeten, mitzukämpfen, wachen, erschlafen sie. Und er muss wieder allein. Er muss wieder allein den Weg gehen, wieder mal beten. Du siehst, so wichtig war Jesus die Golgatha, diese Entscheidung, dass er dreimal ringen muss. Das war also kein leichtes Spiel, so nebenbei, so aus dem Ärmel geschüttelt. Allein und einsam erfährt er das, was der Psalmist sagt. Ich warte, ob jemand meiner jammert, aber da ist niemand, der mich tröstet, niemand, der mir beisteht. Ich warte, jemand, dass mir hilft. Weißt du und ich, wir haben so leicht heute in unserem Leben. Da ist der Heilige Geist da, da ist der Herr Jesus da, da ist die Gemeinde da, da sind die Geschwister da, da ist der Pastor da, da sind die Seelsorger da. Aber Jesus hatte niemand. Ich warte auf den Trost und niemand. Nicht einmal der Vater. Sogar der Vater hat in dem Programm eingeplant, ja, in der letzten Sekunde werde ich mich auch abwenden. Und deshalb schreit Jesus und ruft mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darum war ihm das Sterben so schwer. Er hat niemand gehabt. Keine Krankenschwester, kein Arzt. Niemand, der ihn streichelte, der ihm auf die Schulter klopfte, der ihm beistand. Darum war es so schwer, weil er niemand hatte. Du kannst auf irgendjemanden dich stützen, irgendwie. Und dann kam die schwerste Stunde, wo er die Entscheidung traf. Da kommt ein Engel und stärkte ihn noch einmal. Als er nicht mehr weiter konnte, kein Blut mehr hatte, wahrscheinlich kein Wasser mehr hatte zum Schwitzen, er kam und stärkte ihn. Und dann trifft er die Entscheidung und sagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er ist ganz einsam geworden, damit er dich und mich in den schwersten Stunden des Lebens verstehen kann. Diese Einsamkeit, die sonst niemand von uns erleben kann und wird, aber er hat es durchgemacht, damit einer, der wirklich verloren ist, niemand hat auf weiter Flur oder im gesamten Universum, damit er weiß, da ist noch einer, der hat gewusst und der hat erkannt und erfahren, was Einsamkeit ist und hat die Einsamkeit durchlitten. Einsamkeit ist was Furchtbares, niemand zu haben. Und jetzt sagt er seinen Jüngern, die Stunde ist gekommen, lasst uns aufstehen. Also er hat alles im Griff. Nach dem allem, als er dann hinter sich hatte, konnte er sagen, ich bin bei euch alle Tage nach der Auferstehung. Ich bin bei euch alle Tage, bin bei euch, habt keine Angst. Aber er fühlte die Einsamkeit und die Verlassenheit. Er fühlte, wie die Leute untreu geworden sind. Und du weißt, wenn dich jetzt jemand verlässt, sich von dir scheiden lässt oder von dich hängen lässt, wie schwer das da fällt. Und hier alles, das gesamte Universum verlässt ihn. Aber er selbst bleibt Gott treu, trotz allem, weil er wachte. Weißt du, wenn Anfechtung kommt, du musst nur wachen. Einfach gefasst sein, bereit sein, ist alles. Er sah, was kommt, diese Nacht, diese Stunde, wo die Sonne sogar sich abwendet und den Schein verliert. Was schlaft ihr, fragte die Jünger das erste Mal. Was schlaft ihr? Ich muss so einen schweren Weg gehen und ihr könnt mich nicht verstehen, beurteilt mich falsch, denkt ihr, da hat Nervenzusammenbruch. Er zitterte, als er einen Nervenzusammenbruch hätte. Und sie schlafen. Er wirft sich vor dem Vater nieder. Das ist nicht eine jüdische Art, wie man betet. Man betet in höchster seelischer Not nur, dass man sich auf den Boden wirft. Er wirft sich auf den Boden. So angespannt ist er und ringt mit dem Vater. Aber letztendlich ringt er nicht mit dem Vater, sondern da ist der Kampf entschieden worden. Ich gehe. Wir sind schwach, weil uns manchmal die Wachsamkeit fehlt. Weil wir nicht aufpassen. Deshalb haben wir immer wieder Niederlagen. Aber Jesus, er wusste, der Teufel, mein Widersacher, mein Gegner kommt und er schon unterwegs und jetzt kann ich mir keinen Nickerchen leisten. Sekundenschlaf wäre tödlich für mich. Der Feind versucht, dich einzuschläfern, müde zu machen, aber Jesus sagt, ich halte es durch. Der Beter im Gethsemane, der betet, wir wissen nicht, was er alles gebetet hat, aber nur ein Gebet, Vater, dein Wille. Und du siehst, wie schwer den Willen Gottes zu finden ist. Und bei Jesus, als er so betet, als Knecht Gottes, aus Angst und Verzweiflung, betrübt in seiner Seele, als er so mit Gott ringt, eigentlich, Gott wäre ein gerechter Gott, wenn er sofort geantwortet hätte, aber hat nicht geantwortet. Da kam nicht Hilfe vom Himmel oder Erdbeben oder dass irgendeiner der Apostel aufstand und anfing zu prophezeien. Nichts. Er muss allein die Sache durchbaten. Er muss allein durchgehen. Keine Unterstützung. Und deshalb wundere dich auch nicht manchmal, wenn du allein den Weg gehen musst. Aber der Herr sagt, ich bin bei euch. Ich weiß, was das ist. Ich begleite euch. Und jetzt betet er, wenn es möglich ist. Ich will noch diesen inneren Kampf. Was hat Jesus durchlitten im Garten Gethsemane? Er zweifelt. Vater, wenn es dein Wille ist, wenn es möglich ist. Also, er hat alles noch abgewogen im letzten Moment. Lass doch den Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist, Vater, ist es möglich. Gibt es keine Möglichkeit mehr? Lass den Kelch vorbeigehen. Lukas berichtet dann, dass ein Engel kam und stärkte ihn. So wie damals bei seiner Taufe, dass der Himmel sich öffnet. Und dann sagt er, Jünger, lasst uns jetzt gehen, lasst uns aufstehen. Der Verräter kommt. Der steht, kommt gleich hier in den Garten. Und Jesus begegnet seinen Widersachern stehend, nicht zitternd. Richtig kühn und mutig. Und weißt du, was Jesus diesen, Häschern und den Soldaten und den hohen Priestern und allen, dem ganzen Gesindel begegnet? Er steht stehend. Und wen sucht ihr? Sie sagen, wir wollen Jesus. Und Judas verrät noch und gibt den Kuss, das ist er. Dann sagt er, ich bin es. Und als er sagt, ich bin es, lies mal im Evangelium, fallen die alle wie tot zu Boden. Du siehst sogar als, nach dem Zittern, er hat Autorität, er hätte sie mit nichts auslöschen können. Aber ich bin es. Und sie liegen auf dem Boden. Nehmt mich und lasst die anderen gehen. Ich bin es. Du siehst, der Ich Bin steht im Garten. Der Ich Bin wird verhaftet. Gott, der Ich Bin. Der daseinende Gott. Gott Jahwe. Ich bin. Nimmt mich und er lässt sich fangen. Du musst vorstellen, Gott erniedrigt sich und lässt sich von dem Gesindel sich verhaften. Ich bin's. Er steht aufrecht, schaut den Feind ins Angesicht und sagt, Judas, kommst du so zu mir als Freund mit diesem heuchlerischen Kuss? Bist du es, Judas? Ist das möglich? Wie ist es möglich? Er steht hier und er lässt sich gefangen nehmen, lässt sich alles gefallen. Was ist hier passiert im Garten Gethsemane? Weißt du, was im Garten Gethsemane passierte, das siehst du nachher in dieser Kreuzigungswoche als Spitze des Eisbergs. Da siehst du, wie Pilatus und Herodes ihn verdammen, wie die hohen Priester ihn verdammen, wie sich alle an ihn rächen, Prophet Weissage, geben sie da Ohrfeigen, setzen eine Dornenkrone aus. Das ist alles in der unsichtbaren Welt im Garten Eden, nicht im Garten Eden, im Garten Gethsemane, als er rang. Im Garten Eden passierte die Sünde und in einem Garten wird wieder der Sieg errungen, Garten Gethsemane. Und da erkämpft er. Und lässt sich dann alles über sich ergehen, missbrauchen, verspotten, vergreifen. Seine Kleider werden vom Leibe gerissen. Und ich bin's. Von diesem Pöbel da, den hohen Priestern damals. Begreife, verstehe, was damals geschah. Sie haben ihn angespuckt. Und das alles hat er schon gewusst, geahnt. So werden mich die Leute behandeln. Meine Schöpfung. Die, die ich liebe. Für die ich sterbe. Für die ich alles gebe. Für dich auf alles verzichte. Die schlagen mir ins Gesicht. Sie lästern mich. Das alles erlebte er im Garten Gethsemane im Voraus als Prophet. Das hat er alles gesehen. Die ganze Welle, die auf ihn so zukommt, die Welle des Hasses. Er sah, wie diese Wogen über ihn zusammenschlagen. Hier hast du den Heiligen Geist. Hier hast du den Tröster. Hier hast du den Vater, aber dort wendet sich alles von ihm ab. Sogar die Sonne, als er dann am Kreuz hängt, sogar die Sonne verliert den Schein und will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und sagt, ist das möglich? Der Schöpfer des Kosmos wird umgebracht. Und er ging im vollen Bewusstsein in den Tod. Er sah die Fratze der Hölle. Er sah, was da kommt, was ihn erwartet. Und er setzt alles auf eine Karte. Er spielt hier mit dem Feuer. Jetzt oder nie. Das war so seine Gedanken. Jetzt oder nie. Und wagt diesen Todessprung. Stell dir mal vor, du weißt, ich muss springen. Und in den Abgrund. Und er sprang hier in den Abgrund. In die Hölle. Um die Hölle zu plündern. Um Satan die Macht zu nehmen. Er sprang diesen Todessprung. Und er kämpfte. Und er rang und er zitterte. Und er war allein. Warum? Warum das alles? Damit du und ich eines Tages sagen können, in seine Wunden sind wir geheilt. Damit wir eines Tages sagen können, in seine Wunden, niemand anders, nicht in den Wunden des Doktors, nicht in den Wunden eines Menschen, in seine Wunden sind wir geheilt. In dieser Karwoche fand die größte Schlacht aller Zeiten statt. Hier geschah dieser göttliche Durchbruch. Hier wurde der Teufel öffentlich blamiert, öffentlich. Der wurde öffentlich blamiert. Und heute Morgen, jedes Mal, wenn du dem Teufel Golgatha nennst, nur Golgatha, nichts anderes, rennt er schon. Nur Golgatha, dann weiß er, was damit auf sich hat. Dann dankt er ab. Wenn du Probleme in deinem Leben hast heute Morgen, sag Golgatha. Und dann weiß er ganz genau, es ist vollbracht. Das ist alles erledigt. Da ist die Handschrift, die gegen dich stand, zerrissen. Dann zieht er weg. Nenn nur Golgatha. Golgatha, Golgatha. Und dann zieht er weg. Wenn du nur Golgatha nennst, weißt du, der plagt dich und du sagst, jemand hat hier heute Morgen gesagt, ja, der Teufel greift mich an. Du musst nur Golgatha nennen. Und schon hat er die Flucht genommen, lässt dich in Ruhe. Und schon ist er entmachtet. Denn in dem, was auf Golgatha passiert ist, ist oder war, oder ist. Das ist passiert für die ganze Ewigkeit. Das ist endgültig für die sichtbare und unsichtbare Welt. Und du hast den Sieg von Golgatha aus. Das ist der Ort im Universum, das die ganze Welt zusammenhält. Deine Welt. Golgatha. Oh, Golgatha. Und die Hölle ist leer. Die Teufel haben keine Macht. Keiner glaubt mehr an den Teufel, weil du Golgatha erwähnst. Natürlich kannst du von allen möglichen Sachen erzählen, aber das glauben die nicht. Aber Golgatha ist eine Realität. Die ganze Geschichte ist voll. Die Weltgeschichte, die Heilsgeschichte, Golgatha. Weißt du, alles wäre sinnlos. Die ganzen Opferungen, die ganzen Zeremonien, die ganzen Kulte, die ganzen Rituale, was die Leute machen in Religionen hin und her, egal welche Religion, zählt nichts. Das Blut der Ochsen, selbst wenn 1000 Ochsen geopfert würden, würde uns nicht retten. Aber Golgatha, da stehen alle stramm. Da stehen alle Dämonen stramm. Da stehen alle Engel stramm. Und da stehst du auch stramm. Golgatha. Golgatha ist der Ort im Universum, wo deine Lasten, Probleme, Sorgen, Krankheiten, dein Elend, dein Jammer, dein Kummer ein Ende haben. Golgatha. Wenn du Probleme hast, welcher Art auch immer, sag Golgatha. Da ist alles bezahlt. Das ist alles erledigt. Zu einem amerikanischen Evangelisten kam ein junger Mann nach einer dynamischen Predigt und sagte, Pastor, sag mir, was muss ich tun? Dann sagte der Pastor, beruhige dich mal. Vor 2000 Jahren ist schon alles passiert. Du kannst nichts mehr tun. Du kannst nur annehmen. Und genau das ist es. Das, was auf Golgatha passierte, das kannst du kannst es nicht besser machen oder noch etwas steigern, etwas vollkommen machen. Es ist geschehen. Es ist geschehen und du musst nur annehmen und akzeptieren, auf Golgatha ist meine Heilung vollbracht. Und heute Morgen, ich möchte dir Mut machen, auf Golgatha ist deine Befreiung passiert. Du musst nichts mehr tun für deine Befreiung. Du musst nur nach Golgatha schauen und die Teufel rennen, die Sucht rennt, die Probleme rennen, Krankheiten rennen. Wenn du nur Golgatha sagst, die meisten Leute haben keine Ahnung, was Golgatha ist. Und der Teufel möchte uns Golgatha madig machen. Ja, wer weiß, ob er wirklich gelebt hat. Moslems sagen, der ist ja nicht gestorben oder Allah hat jemand Falsches kreuzigen lassen. Und so war das Verwechslung gewesen. Weißt du, der Teufel möchte Golgatha dir schlecht und madig machen. Vergiss es alles. Jesus starb auf Golgatha. Und stand ganz groß, Jesus von Nazareth. Also es war nicht irgendwie jemand, der so ein Rebell. Und wisst ihr, Golgatha ist noch eine andere Sache. Da starben zwei Männer noch links und rechts. Schächer nennen wir. Weißt du, die meisten Leute denken, das sind Räuber gewesen. Das waren keine Räuber. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Deshalb Ahnungslose, machen gleich also Menschen, die gut sind, zu Räubern. Und die Schächer waren keine Räuber. Das waren Menschen, die geschächtet haben. Juden schächten, wenn sie Tiere schlachten. Also mit einem langen, scharfen Messer schnell die Gurgel durchschneiden und lassen das Blut auslaufen. Das waren Schächer. Also Schächter, die also Priesterdienst hatten, im Tempel dienten und die Reinheit der Religion wollten. Die haben geschächtet, nicht nur geschlachtet normalerweise, sondern wirklich, wie Gott es gesagt hat. Und die hingen neben Jesus, nehmen als Beweis, selbst die Religion, die jüdische Religion, schafft nicht das, was er geschaffen hat. Also der Erlösung. Also wir verdienen, was wir würdig sind. Wir kriegen die Strafe, aber er ist unschuldig. Also du siehst, die Schächter, die Schlachter, die zwei waren keine Räuber. Luther übersetzt es mit Räuber. Und in unserer Fantasie, durch den Mittelalter hindurch, sind es als Räuber immer gewesen, Schächer. Das waren Menschen, die das Wahre suchten, das Richtige suchten, die Gott dienen wollten. Aber sie konnten nicht, sie mussten mit Jesus mitsterben. So, wenn du die Gnade Gottes erleben möchtest, ins Reich Gottes hineinkommen möchtest, du musst mit Jesus mitsterben. Und du musst diesen Weg gehen, den er gegangen ist, nach Gethsemane, zittern, leiden, durchleiden, das alles. In der Taufe, was passiert da? Genau das Gleiche. Wir werden begraben. Wir werden beerdigt. Und dann, wir stehen aus dem Grab wieder aus. Das ist also das Schöne dabei. Die Taufe ist nichts anderes als ein Nachvollzug, als Nachspiel, als kleines Theater. Aber das tut uns nicht weh, wir werden nur nass. Aber ich möchte sagen, die Taufe solltest du begreifen. Deine Taufe ist deine Beerdigung. Deine Taufe ist dein Gethsemane. Deine Taufe ist dein Golgatha. Deine Taufe ist deine Verspottung und Verhöhnung. Bist du verrückt? Lässt du dich taufen? Bist nicht bespritzt? Nein, die Bespritzung reicht nicht. Du musst wirklich den Weg nach Golgatha, Gethsemane und dann ins Grab. Und dann stehst du auf mit Christus zu einem neuen Leben. Und jeder, der getauft ist, der lebt in einer neuen Welt. Der ist mit Christus mitgekreuzigt. Einer der Schächer. Mit Christus gestorben. Du wolltest das Rechte machen und du hast das Rechte auch gemacht, indem du Ja zum Herrn gesagt hast. Heute Morgen, Jesus kommt zu dir. Er hat für dich gekämpft und du musst nichts mehr machen. Und wenn du Probleme hast, schick Jesus zu deinen Problemen. Sag, hier, Jesus, beschäftige du dich damit. Du hast jetzt alles durchgestanden, durchgemacht, durchkämpft, durchwacht. Du bist beim vollen Bewusstsein gewesen, bist beim vollen Bewusstsein in den Tod gegangen. Und lies mal nach in der Bibel. Dann hängt er, dann denkt er, wir müssen Jesus eine Narkose geben. Wir müssen ihm helfen, was er leidet dort oben. Dann reicht einer ein Essig und versucht seinen Mund zu nässen damit. Und er lehnt es ab, denn er wollte bei vollem Bewusstsein, nicht in einem Delirium, nicht im Koma. Er wollte bei vollem Bewusstsein dich und mich erlösen. Und jetzt musst du dieses Bewusstsein übernehmen und sagen, jawohl, danke Herr, es ist für mich passiert und ich glaube das. Ich bin so froh, dass ich nicht im Garten Gethsemane dort auf mein Angesicht liegen musste. Das hast du alles gemacht. Du bist durchgegangen. So dieser Held, dieser Sieger, du hast den Drachen überwunden und hat den Kampf mit dem Drachen aufgenommen, so damit du nur sagen musst, Golgatha! Und schon ändert sich die Sache, wendet sich dein Schicksal. Golgatha. Denk immer wieder an Golgatha. Also ich habe in meinem Leben, warum ich jetzt Golgatha so stark erwähne, ich habe in meinem Leben ja auch Probleme gehabt, auch mit Problemen zu kämpfen. Und jedes Mal, wenn ich angefochten wurde und die blöden Gedanken durch den Kopf kreisten und ich mich nicht konzentrieren konnte oder dass ich die Sache nicht richtig gemacht habe, Golgatha, auf Golgatha ist alles passiert. Dort bist du gestorben mit Christus. Entweder links oder rechts, das spielt jetzt keine Rolle, aber ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein Enkel, vor vielen Jahren war er in der Kinderstunde und hat von der Kreuzigung gehört. Und mein Sohn, der musste extra in den Kindergarten kommen und erklären, was das alles ist, was da los ist. Überall erzählt, ich muss gekreuzigt werden. Im Kindergarten, ich muss gekreuzigt werden. Was ist das? Und muss man erklären. Weißt du, dann hat er so beschäftigt, ich muss gekreuzigt werden. Hör mir zu, was ich dir jetzt sage. Du musst nicht mehr gekreuzigt werden. Für dich ist einer gekreuzigt worden. Leute, es ist blödes Geschwätz. Ich muss gekreuzigt werden. Für dich ist Jesus gekreuzigt worden. Er ist für dich gestorben. Du musst nur jetzt dein Kreuz auf dir nehmen und ihm nachfolgen. Dein Kreuz und dein Kreuz bewältigen. Wir sind mit Christus durch die Taufe begraben und auferstanden. Ich muss gekreuzigt werden. Weißt du, dann kommen Fromme, ja, ich muss gekreuzigt werden. Schwester, ich muss gekreuzigt werden. Bruder, ich muss gekreuzigt werden. Nein, du musst mit Christus leben, auferstehen und leben. Weißt du, so viele Leute hängen immer am Kreuz und kommen nicht weiter. Wir müssen weitergehen mit Jesus, Ostern. Und deshalb, ich möchte euch einladen zu Ostern. Dieser König, siehe, dein König kommt zu dir. Ich muss gekreuzigt werden. Weißt du, das ist pietistische, pharisäische oder Dulderreligion. Ich muss gekreuzigt werden. Nein, du musst mit Christus leben. Nimm dein Kreuz und jeder hat so sein Päckchen. Nimm dein Kreuz und sag im Namen Jesu, Golgatha, da ist alles erledigt. Halleluja. Und ich nehme mein Kreuz, das ist nicht so groß wie das andere. Und ich trage mein Kreuz und gehe spazieren. Und ich zeige, du guck mal, das ist mein Kreuz, mein Joch, meine Last. Und ich jammere nicht. Also sein Kreuz war viel größer, viel schwerer. Ich trage dieses Kreuz und ich bin stolz. Du solltest stolz sein auf deine Schwierigkeiten. Und Gott dankbar sein auf deine Schwierigkeiten. Und wenn du deine Schwierigkeiten siehst, zeig das Kreuz Jesus, sag Golgatha. Da ist es, das ist nur kleiner Ableger. Das ist nur kleiner Zweig. Auf Golgatha ist alles schon passiert und alles erledigt und alles bezahlt. Golgatha, das ist die Quittung. Mein Kreuz ist die Quittung. Alles erledigt. So, heute Morgen, ich will euch einen Zweig geben. Kein Palmzweige habe ich heute nicht gekriegt. Ich habe mehrere Geschäfte versucht zu finden, aber gab keine Palmzweige. Aber ich will euch einen Zweig geben. Ich will dir etwas mit nach Hause geben heute nach dem Gottesdienst, dass du nach Hause hast und trocknest und aufhängst das ganze kommende Jahr. Der Herr hat alles für mich getan. Golgatha. Ich habe vom letzten Jahr so einen Palmzweig bei mir im Büro aufgehängt über mein Foto. Weißt du, über mein Foto. Warum? Damit ich jedes Mal erinnert werden, Jesus hat gesiegt. Siehe, dein König bringt Frieden. Siehe, dein König bringt Heil. Und es vertrocknet und das hängt immer noch. Und es darf ruhig hängen. Dein König hat gesiegt. Also nimm so einen Zweig mit nach Hause heute, wenn du dann nachher hier bist. Also nicht so groß, ich werde es austeilen. Aber so ein Zweig reicht es. Weißt du, es reicht ein Zeichen, um den Teufel zu verjagen. Es reicht so ein Zeichen. Nur ein Zeichen. In der Bibel heißt es, und es werden Zeichen geschehen. Du sollst der unsichtbaren Welt Zeichen setzen. Das Kreuz. Oder so ein Zweig, wo wir dem Herrn zugewunken haben und Hosianna gesagt haben und den Herrn gepriesen haben. Und erst wenn alles vorbei ist, dann kannst du mit gutem Gewissen und mit Freuden Hosianna sagen. Wenn alles vorbei ist. Heute ist alles vorbei. Jesus hat gekämpft. Jesus hat gelitten. Jesus hat geduldet. Jesus hat alles ertragen. Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und jetzt kannst du es so richtig von Herzen Hosianna sagen und Gott loben und preisen und zuwinken. In der Bibel, im letzten Buch der Offenbarung, da sind Leute im Himmel, die eigentlich im Himmel nichts zu suchen haben. Ich sage das so. Im Himmel, Johannes ist entrückt, ist am Thron Gottes, bei der Herrlichkeit und so weiter, als Älteste, als die Apostel, 12 Apostel und so weiter. Er ist, komm herauf, steig herauf und er ist dort im Himmel und er preist Gott und freut sich dort am Thron Gottes. Aber das ist ein Problem, als er die Augen aufmacht und nach unten guckt, er sieht eine Schar, die niemand zählen kann, weiße Kleider. Die bei Jesus sind, haben alle Kronen. Regieren mit Christus und so weiter, sitzen mit ihm auf dem Thron, aber die haben keine Krone. Und für die Erlösten ist eine Krone verheißen. Also was sind das für Leute? Und dann guckt er, ja, was haben die in der Hand? Palmzweige. Und die winken. Und dann fragt er den Engel, sag mir mal doch, wo kommen denn diese her? Er weiß, wo er herkommt, aber wo kommen diese her? Die da so winken und Hosianna rufen und Gott loben und preisen. Wo kommen diese her? Und dann sagt der Engel, die kommen aus großer Trübsal. Und sie haben ihre Kleider hell gewaschen im Blut des Lammes. Weißt du, da gibt's Hoffnung für dich noch. Wo kommen sie? Aus der großen Trübsal. So groß kann deine Trübsal gar nicht sein. Weißt du, er hat gezittert. Und du zitterst vielleicht auch vor deiner großen Trübsal. Du weißt, morgen muss ich zum Gericht. du wirst heute gibt es keine Todesstrafe mehr. Aber stell dir vor, es gibt eine Todesstrafe und du wirst jetzt hingerichtet. Und das weißt du. Aber wie würdest du dann am Abend davor dich fühlen? Also, die kommen aus der großen Trübsal und winken mit den Palmen. Und du kommst auch aus deiner Trübsal, was es auch ist, ob es Sandgrube ist oder Wasserpfütze ist, was es auch ist, was für Problem das ist, ob Rohrbruch oder finanzielle Probleme. Du kommst aus der großen Trübsal und du darfst mit diesen Zweigen winken. Das werden wir nachher tun, aber wir wollen zuerst mal einen Chorus singen und Gott loben und preisen. Vater, ich danke dir, lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen und dich loben und preisen dürfen. Halleluja. Und wir möchten wirklich eine Gemeinde des Lobens und Preises haben. Und wir möchten dich preisen und wissen, wofür wir dich preisen. Und wir möchten dich anbeten und wissen, wofür wir dich anbeten. Und wir möchten dir danken und wissen auch, wofür wir dir danken sollen. Für das große Werk von Golgatha. Für das große Werk von Golgatha. Und sie haben Palmzweige in ihrer Hand. Vater, segne. Segne die Zweige, die wir nachher austeilen werden. Und du möchtest diese Zweige zum Zeichen des Glaubens und Triumphes und Sieges machen. Wir haben gesiegt. Das ist Evangelium. Jesus hat gesiegt. Und weil Jesus Sieger ist, wissen wir auch jetzt, auch wir werden Sieger. Und der Teufel ist entlarvt. Und wenn wir nur Golgatha sagen, wenn du ein Problem hast, dann sag Golgatha. Laut Golgatha, ganz laut, so dass die unsichtbare Welt hört. Golgatha! Das ist diese Schädelstätte. Golgatha, dort wo Jesus starb. Weißt du, ich habe ein Problem gehabt beim Bibellesen. Ich habe immer beim Bibellesen Probleme. Nicht das, was ich verstehe, sondern was ich glaube, dass ich verstehen sollte. Und so weiter. Da lese ich, und er wurde gekreuzigt an Golgatha, was verdolmetscht und übersetzt Schädelstätte heißt. Und da war ich da und habe gedacht, was ist das? Sind die Leute dumm? Müssen das einfach übersetzen und erklären noch Schädelstätte. Dort wurde er gekreuzigt. Und dann hat Gott mir im Gebet durch den Heiligen Geist ein Bild gezeigt. Weißt du, das passierte vor 2000 Jahren auf Golgatha. Und wenn du heute nach Israel fährst, da ist wahrscheinlich ein Autobusparkplatz auf dieser Stelle, wo Golgatha war. Da ist also nichts mehr von Golgatha zu sehen, nur ein Parkplatz von Omnibusse. Ja, oder was es auch ist, Schädelstätte. Aber Gott hat mir gezeigt, guck mal, Matthäus, Johannes, du musst das, was dort passierte vor 2000 Jahren, übertragen in deinen Dickschädel. In deinen Schädel. In deinen Gedanken, das musst du übertragen, übersetzen. Jesus hat gesiegt. Halleluja, preis Gott. Wir singen.